Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Ja, wir schauen fassungslos auf die Bilder der Zerstörung, die uns aus der Ukraine erreichen. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht vor diesem Krieg. Die meisten gehen nach Polen und andere direkte Nachbarländer. Viele aber kommen auch zu uns. Und die Hilfsbereitschaft ist groß. Wie helfen, wie unterstützen, was tun, auch wenn es um längere Aufenthalte geht? Fragen, die jetzt beantwortet werden müssen. Aufenthaltsdauer ungewiss. Welche Unterstützungsangebote brauchen Flüchtlinge aus der Ukraine jetzt, mittel- und langfristig? Welche Unterstützung benötigen auch die zahlreichen Ehrenamtler, die zum Teil schon jetzt an ihre Belastungsgrenze stoßen? Nicht zuletzt in Berlin, wo die meisten Menschen aus der Ukraine bislang angekommen sind. Wie verteilen? Welche Aufgaben müssen da auch Bund, Länder und Kommunen übernehmen? Das sind die Fragen, die wir hier heute besprechen werden. Und auch Sie können Fragen stellen, Erfahrungen schildern. Rufen Sie uns kostenfrei an. Die Nummer lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 oder mailen Sie an diese Adresse agenda@deutschlandfunk.de und schreiben Sie uns gerne eine Telefonnummer mit rein, wenn wir Sie in die Sendung holen sollen. Aufenthaltsdauer ungewiss. Welche Unterstützungsangebote brauchen Flüchtlinge aus der Ukraine? Das steht heute bei uns auf der Agenda. Und wir haben Gesprächsgäste natürlich mit dabei. Das sind Lars Castellucci, der ist uns aus Berlin zugeschaltet, unter anderem Sprecher für Migration und Integration der SPD-Bundestagsfraktion. Grüße nach Berlin.
Ja, guten Morgen, Frau Enzminger.
Niklas Harder ist dabei, ebenfalls aus Berlin zugeschaltet, Co-Leiter der Abteilung Integration am Deutschen Zentrum für Integration und Migration. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen auch von mir. Hallo.
Und ich begrüße Holger Michel am Telefon, auch in Berlin und dort ehrenamtlich sehr aktiv bei der Versorgung von Geflüchteten, die aus der Ukraine in Berlin ankommen. Von Beruf Geschäftsführer einer Agentur für strategische Kommunikation. Laut und deutlich heißt sie. Guten Morgen, Holger Michel.
Guten Morgen, Frau Enzminger.
Starten wir direkt mit Ihnen. Sie sind wie oft derzeit am Berliner Hauptbahnhof?
Am Hauptbahnhof bin ich derzeit täglich. Als Netzwerk sind wir nicht auf einen Ort gebunden, sondern schauen uns verschiedene Orte an, schauen, wo wir unterstützen können, haben uns am Wochenende Tegel angeschaut. Aber der Hauptbahnhof als unser gegenwärtiger Hotspot ist sicher der Ort, an dem ich derzeit jeden Tag bin.
Tegel, da wurde jetzt eine Unterkunft eröffnet für die Geflüchteten. Wie ist die Lage? Was erleben Sie in Berlin?
Wir erleben, das zeigen ja auch die Bilder eindrücklich, wie immer mehr Menschen nach Berlin kommen, hauptsächlich über den zentralen Omnibusbahnhof und eben den Hauptbahnhof. Wir haben jetzt in den letzten zwei Tagen etwas weniger Menschen gehabt. In den Tagen davor hatten wir zwischen 6.000 und 14.000 pro Tag. Das sind natürlich Mengen, auch wenn wir sie mit 2015 vergleichen, die wir so noch nie hatten. 2015 hatten wir an den Hochtagen 800 mal 900. Aber ja, 14.000, 10.000, auf sowas sind natürlich Strukturen und auch Bahnhöfe nicht ausgelegt.
Wer kommt da an?
Es sind überwiegend Frauen und Kinder, also auch das anders als 2015. UNICEF schätzt, dass 50% der Geflüchteten im schulfähigen Alter sind. In Berlin schätzen wir 30-40%. Ansonsten, ja, viele Frauen, sehr wenige Männer. Und auch das nochmal ein Unterschied, viele Haustiere.
Sie haben es schon geschildert, es sind sehr, sehr viele, sehr viel mehr auch als 2015. Die Infrastruktur ist darauf eigentlich auch gar nicht ausgelegt. Wenn wir dann auf die Helfer schauen, die in diesem engen Rahmen sich bewegen müssen, die Menschen versorgen, die Not, die Erstversorgung machen. Wie läuft das ab? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist das überhaupt machbar noch über die Dauer auch?
Es ist eine große Aufgabe der Selbstorganisation. Menschen gehen zum Bahnhof und fragen, wo kann ich helfen? Inzwischen wird ja mehr auch von staatlichen Strukturen vom Senat übernommen. Aber ohne die freiwilligen Helfer und die Zivilgesellschaft würde das natürlich gar nicht gehen. Es geht darum, die Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Es geht natürlich darum, ihnen auch Orientierung zu geben. Wo seid ihr jetzt gerade und was sind die nächsten Schritte? Wo wir natürlich auch immer darauf angewiesen sind, auch die aktuellen Informationen vom Senat zu bekommen. Was sind denn die nächsten Schritte? Wo kommen die Leute denn jetzt hin? Bleiben sie hier? Werden sie umverteilt? Und ansonsten geht es darum zu schauen, haben wir stark traumatisierte Menschen? Haben wir Menschen, die ärztliche Hilfe brauchen? Haben wir Schwangere, für die wir eine Hebamme rufen müssen? Das heißt, das Spektrum reicht von dem freundlichen Lächeln bis hin zur medizinischen Versorgung, bis hin zur Hilfe zur Grundausstattung.
Welche Unterstützungsangebote brauchen Flüchtlinge aus der Ukraine? Das ist heute unser Thema und wir blicken natürlich von der Ankunft bis auch dann hin zur weiteren Integration. Jetzt erst einmal mit Blick auf die erste Ankunft, die ja auch wichtig ist, gerade für die dann späteren weiteren Schritte. Lars Castellucci, SPD, unter anderem stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages. Sie haben sich das am Berliner Bahnhof auch ja direkt ansehen können. Wie war da Ihr Eindruck?
Ja, das war Anfang der Woche. Es ist ja jetzt eben gerade auch schon gesagt worden, dass das natürlich alles hochdynamisch ist und ist auch zutreffend. Das geht nur so gemeinsam, wie es gerade geschildert worden ist. Bund, Land, Kommunen und die vielen Ehrenamtlichen. Nicht zuletzt deshalb hat ja der Bundeskanzler auch sich bedankt für die überwältigende Hilfsbereitschaft und Solidarität, die da gerade im Lande spürbar ist.
Gemeinsam stemmen, Holger Michel, ist ja ein großes Stichwort sicherlich auch für die Ehrenamtler. Wie viel Unterstützung bekommen die Helferinnen und Helfer vor Ort? Ausreichend?
Ich würde sagen, es ist besser geworden. Auch hier, wenn ich nochmal den Vergleich 2015 ziehen darf, hätten wir 2015 die Strukturen gehabt, die wir heute haben, wäre, glaube ich, 2015, 16 sehr viel einfacher gewesen. Ich finde, der Fairness halber muss man sagen, es ist auch ein Staat kann sich nicht auf so viele Menschen langfristig vorbereiten. Das heißt, es ist sehr dynamisch, wir müssen sehr flexibel reagieren. Die Zusammenarbeit läuft besser. Sie ist zweifelsohne, aber natürlich auch noch ausbaufähig an vielen Stellen. Gerade wenn es zum Beispiel auch darum geht, wie sind auch zivilgesellschaftliche Strukturen in Hotspots wie Berlin belastet? Wie muss und wie kann auch die Bundesebene dort interagieren? Ich als Freiwilliger habe kein Interesse, mich in einen politischen Bund-Länder-Streit einzumischen. Aber ich sehe natürlich, dass nicht nur, wenn Berlin überfordert ist, nicht nur ein Senat oder eine Verwaltung überfordert ist, sondern auch Freiwillige. Wir haben 225.000 Menschen in Deutschland aufgenommen, davon ungefähr 180.000, die über Berlin eingereist sind. Das kann Berlin auf Dauer alleine nicht schaffen.
Herr Castellucci, gibt es da eine Antwort schon vom Bund?
Ja, also das ist am Laufen. Es ist so, wie gesagt worden ist, man kann sich auf das nicht vollumfänglich vorbereiten. Keiner weiß ja auch nun leider, wie das nun weitergeht. Und die Unterstützungsleistungen des Bundes sind von Anfang an den Ländern angeboten worden und auch jetzt, denke ich, zunehmend spürbar. Das geht um Logistik, es geht um Sachmittel wie Zelte, um Einrichtungen. Es geht aber auch um Menschen, die mithelfen, sei es das THW, das bundesweit im Einsatz ist, oder auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das überall in allen Bundesländern bei der Registrierung hilft. Also diese Amtshilfe wird geleistet. Und vor allem, nachdem klar war, dass das große Zahlen sind, die nicht einfach so laufen gelassen werden können. Wir haben ja eine Situation, dass erstmal kein Visum gebraucht wird und deswegen Menschen, Gott sei Dank ist es ja so, auch unbürokratisch und einfach erstmal kommen können, sich in Sicherheit bringen können. Dass aber bei den großen Zahlen das auch nicht einfach nur bei den großen Städten, die dann zuerst erreichen, dann einfach nur ankommen kann, sondern dass wir es verteilen müssen, dass es auch zentral koordiniert werden muss. Es gab dann sehr schnell die Entscheidung, dass dann der Königsteiner Schlüssel, der für so eine Fallsituation eben zur Anwendung kommen kann, dass der auch zur Anwendung nun kommt. Und die Verteilung soll nun über Berlin, über Hannover, über Cottbus, zumindest mal aus den Zügen und aus den Bussen, die von dem Grenzgebiet kommen, dann auch erfolgen. Aber natürlich gehen Menschen erstmal dorthin, wo sie auch überhaupt ankommen können, wo es die Verbindung hingibt, wo sie möglicherweise jemanden kennen. Und das ist ja auch gut so, weil dann das Ankommen auch ein Stück weit erleichtert wird. Aber wir werden auf der Strecke, wenn dann die Registrierungen vor Ort auch erfolgen, natürlich zusehen, dass wir zu einer gleichmäßigen Verteilung in Deutschland auch kommen.
Der Königsteiner Schlüssel wird mir gerade aus der Regie zugeflüstert. Muss man vielleicht noch mal zwei Sätze zu sagen. Der ist eigentlich wegen was ganz anderem damals aufgelegt worden, wird jetzt auch für die Verteilung der Flüchtlinge genommen. Vielleicht können Sie da noch einen Halbsatz zu sagen.
Ja, natürlich. Also irgendwann ging es da mal um die Verteilung von Steuermitteln im Land nach dem Krieg. Man hat einfach mal geschaut, wie kann man, wenn man in Deutschland irgendetwas gerecht verteilen will, wie kann man das organisieren. Dann schaut man sich beispielsweise die Bevölkerungsgröße der unterschiedlichen Bundesländer an und hat damit ungefähr eine Orientierung. Damit ist aber natürlich noch gar nichts gesagt über beispielsweise freie Kapazitäten, die vor Ort freigehalten sind oder zur Verfügung wären. Das ist also auch nur eine Orientierungsgröße. Aber wir hätten uns alle gewünscht, dass wir das ein bisschen von unten demokratisch organisieren können, dass man zusammenkommt, sagt, wie können wir jetzt gemeinsam helfen, wer hilft mit, wo sind die Kapazitäten, dass das dann von unten gemeldet wird. Aber es hat ja nun jeder an den Bildschirmen mit Bestürzung feststellen können, welche schrecklichen Vorkommnisse das eben sind und wie das auch nicht nachlässt, wie also die Hoffnungen auf eine Unterbrechung der Gewalt bisher eben nicht erfüllt wurden. Und in so einer Situation muss dann eine zentrale Steuerung erfolgen und kann man eben auch nicht warten, dass von unten diese Prozesse organisiert werden. Und so ist jetzt in der letzten Woche entschieden worden, dass dieser Schlüssel für die Verteilung angewendet wird für diejenigen, die über die Grenzen so ankommen, dass die Bundespolizei sie registriert. Mhm. Gleichzeitig wissen wir, dass Menschen aber auch direkt von Ehrenamtlichen, von Familienangehörigen abgeholt worden sind von den Grenzen oder sich selbstständig ins Land aufgemacht haben. Nochmal, es besteht ja Visumsfreiheit. Und die werden sich auch erst in den nächsten Wochen nach und nach bei den Kommunen melden, sobald sie halt Unterstützungsbedarf haben. Und erst dann werden wir auch eine ganz, ganz präzise Zahl der Menschen, die bereits in Deutschland sind, auch nennen können. Im Moment wissen wir von etwa 230.000, die schon kontrolliert und damit auch also festgestellt worden sind. Aber die tatsächliche Zahl wird sich ein Stück weit darüber bewegen.
Sie haben gesagt, der Verteilungsschlüssel wurde schnell dann beschlossen. Das ist ja alles relativ. Erstmal mussten vermutlich wirklich auch die Freiwilligen vor Ort ziemlich viel leisten. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, ich habe es eingangs gesagt, ist ja auch sehr groß. Niklas Harder möchte ich dann noch mit ins Boot holen. Ihr Institut, das Zentrum für Integration und Migration, hat eine Blitzumfrage gemacht. Und die hat deutlich gezeigt, wie groß die Hilfsbereitschaft ist, nämlich wie groß.
Ja, sehr groß. Also ich glaube, es liegt bei etwa 80% der Menschen, die sich aktives Helfen vorstellen können, die sich auch vorstellen können, zu helfen, wenn es bedeutet, dass sie selber von bestimmten Dingen weniger haben. Und wir sehen das durch die wirklich breit durch die gesamte Bevölkerung. Es ist noch ein bisschen höher bei Menschen, die selber auch Fluchterfahrung haben. Aber es sind eigentlich nur kleine Unterschiede. Es ist wirklich eine sehr breite Hilfsbereitschaft zu erkennen.
Holger Michel, Sie sind in der Flüchtlingshilfe seit 2015 schon aktiv. Die Situation damals und heute nicht wirklich vergleichbar. Allein schon aufgrund der Zahlen haben Sie uns ja auch geschildert. Es kommen deutlich mehr. Aber wo erkennen Sie dennoch Parallelen oder eben nochmal Unterschiede auch im Vergleich zu 2015 mit Blick auf Hilfsbereitschaft, aber auch Organisation?
Wir erkennen heute wieder eine sehr starke Hilfsbereitschaft. Wir haben gerade die Zahlen gehört. Für 2015 gab es mal eine Erhebung, dass jede zehnte Bürgerin in Deutschland sich engagiert hat. Die Zahlen steigen jetzt. Wir haben sicher einen Unterschied, dass wir haben von den rechtspopulistischen Parteien oder Gruppierungen bisher noch keinen Gegenwind. Das klingt erstmal nach einer guten Nachricht, offenbart natürlich aber auch ein Problem, das dahinter liegt. Also dass es eben sehr viel einfacher war, gegen nicht weiße, blonde Menschen aus dem Nachbarland 2015, 16 zu protestieren. Das heißt, die gute Nachricht muss man fragen, ob sie nur gut ist. Das ist sicherlich ein Unterschied. Ein anderer Unterschied ist die Zusammensetzung der Menschen, also Anzahl von Frauen, Kindern. Wir haben weniger unbegleitete Minderjährige, wenngleich wir alleine in Rumänien 500 unbegleitete Minderjährige festgestellt haben und die wenigsten Menschen bisher nach Rumänien geflohen sind. Ich denke, ein weiterer großer Unterschied ist, dass der Grad der Traumatisierung, insbesondere bei Kindern, ein anderer ist. Nicht weniger schlimm, aber anders ausgeprägt, wenn wir uns auf die Art der mit der Art der Flucht und der Dauer der Flucht beschäftigen. Es ist eben was anderes, ob ich über wenige Tage in einem Zug reise oder, was wir 2015 erlebt haben, über das Mittelmeer, über mehrere Länder nach Deutschland fliegen muss.
Sie sind nur bis 10:30 bei uns in der Runde, deswegen bekommen Ihre Schilderungen ein wenig mehr Raum hier in diesem Zeitfenster. Aufenthaltstitel ungewiss, welche Unterstützungsangebote brauchen Flüchtlinge aus der Ukraine? So haben wir die Sendung heute überschrieben, aber es geht auch um die Unterstützung der Helfenden, die ja auch mit dabei sind und denen die Puste nicht ausgehen soll. Wie groß sind die Ermüdungserscheinungen? Was sehen Sie da auch für die kommenden Wochen noch?
Ja, die Ermüdungserscheinungen sind natürlich da. Ich denke trotzdem, dass wir als Freiwillige auch noch ziemlich lange durchhalten werden. Ich sehe teile nicht ganz die Einschätzung von Herrn Castellucci, dass die Bund-Länder-Koordination so gut funktioniert. Denn wir sind jetzt morgen vor 4 Wochen hat der Krieg begonnen. Wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir jetzt in die Planung kommen müssen, ja, muss ich schon sagen, hätten wir vielleicht vor 3 Wochen auch schon mal beginnen können. Da haben wir, denke ich, sicher zu wenig gesehen. Und ich gehe davon aus, dass die Zahlen massiv in die Höhe schnellen werden. Wir sehen, Polen hat 2,2 Millionen Menschen bisher aufgenommen. bei 40 Millionen Einwohnern, wenn wir das auf Deutschland hochrechnen würden, wären das 4,5 Millionen Menschen. Das heißt, wir haben noch lange den Peak der Aufnahme von Menschen nicht erreicht. Und deswegen brauchen wir wirklich dringend eine bundesweite, aber auch eine europäische Lösung. Die Massenzuschubrichtlinie zu aktivieren, ist ja schön, bedeutet aber eben, dass die Länder, die sich damit bereit erklärt haben, auch jetzt sagen müssen, wie wollen sie eigentlich aufnehmen und wie viele. Denn ansonsten, ich glaube, wenn auch ehrenamtliche Strukturen irgendwann kollabieren, weil Menschen zu erschöpft sind, dann werden wir ein wirkliches Problem haben. Denn was das reine Anpacken geht, sind wir natürlich mehr und sind wir gebraucht. Das heißt, ich glaube, das darf Politik auch nicht vergessen, dass man auch zivilgesellschaftliche Strukturen an dieser Stelle nicht endlos überfordern darf.
Denn immer unter der Überschrift auch, welche Unterstützungsangebote brauchen die Flüchtlinge aus der Ukraine? Und das funktioniert ja gerade, wenn es um den Erstanlauf geht, nur mit den Strukturen, die aufrechterhalten werden müssen vor Ort. Sie haben auch gesagt, da geht es um ein Lächeln, aber auch um viel, viel mehr. Lars Gastelucci, Sie sind da direkt angesprochen worden. Überforderte Ehrenamtler, was präventiv tun?
Also die Ehrenamtlichen, die in den letzten Jahren schon mit angepackt haben und irgendwann aufgegeben haben oder in die Knie gegangen sind unter der Last, das lag ganz häufig direkt auch an Politik, dass wir da Knüppel zwischen die Beine geschmissen haben, anstatt wirklich zu helfen. Da wurde zwar so Konferenzen eingeladen und Ehrenamtsempfänge und sowas gemacht. Aber wenn man dann sich um jemanden kümmert, die Person jede Integrationsleistung erbringt, die man sich vorstellen kann, sich anstrengt, trotz allem Schrecklichen, was man erfahren haben kann in einem so jungen Leben häufig und dann abgeschoben wird, vielleicht sogar noch aus der Schule. Oder wenn man sagt, die Leute sollen sich integrieren, aber gleichzeitig werden Arbeitsverbote ausgestellt und so weiter. Also es waren ganz häufig diese praktischen Hürden der Integration, die politisch aufgebaut worden sind, die dann Ehrenamtlichen irgendwann so zu schaffen gemacht haben, dass sie gesagt haben, also dagegen kommen wir jetzt nicht an. Einerseits werden wir hier öffentlich immer belobt, andererseits haben wir diese ganzen praktischen Schwierigkeiten. Und dafür braucht es jetzt eine Politik aus einem Guss und die ist mit der Ampelkoalition, die seit dieser Wahl regiert, auch viel eher möglich als in der Vergangenheit. Wir haben jetzt gerade Haushaltsberatungen. Vor 4 Jahren hat der damalige Innenminister mit seiner Idee eines Masterplans einen Streit vom Zaun gebrochen, der uns erst mal ein halbes Jahr politisch lahmgelegt hat. Und finde, wenn Politik eben nicht unterstützend, sondern hinderlich ist, dann muss man auch sich nicht wundern, wenn Ehrenamtliche irgendwann sagen, es reicht, wir schaffen das jetzt auch nicht mehr.
Der Sonderstatus, was den Aufenthaltstitel angeht, den die Ukrainer hier haben, der wird hier sicherlich auch noch mal ausgiebig besprochen werden. Da geht es natürlich auch darum, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen, wird später dann noch Thema bei uns sein. Niklas Harder, es geht um die Hilfsbereitschaft, die Willkommenskultur, das Ankommen in Deutschland. Diese ersten Eindrücke sind wie wichtig für die spätere Integration, unabhängig auch davon, wie lange die Menschen dann tatsächlich bleiben?
Die sind sehr wichtig. Also es gibt verschiedenste Integrationsforscher, die von so einem sogenannten Integration Window sprechen. Und damit ist gemeint, dass die Zeit direkt nach der Ankunft, also sagen wir die ersten paar Wochen, paar Monate nach der Ankunft, sehr wichtig sind dafür, wie es später weitergeht. Und da fallen dann so Themen, also das ist jetzt sicherlich auch aus 2015 entstanden, dass Rechtssicherheit sehr wichtig ist, dass die erste Unterbringung, genau die Punkte, die Herr Michel angesprochen hat, dass die möglichst schnell gesichert sein müssen und klargestellt sein müssen und dass es dann auch gut weitergehen kann. Und je länger diese Unklarheit am Anfang anhält, kann ich überhaupt bleiben, wo kann ich bleiben, kann ich hier arbeiten, können meine Kinder zur Schule, je länger das anhält, desto länger dauert dann auch die Integration später. Das hat sich in vielen Situationen vorher und auch in sehr vielen verschiedenen Ländern schon gezeigt.
Holger Michel, wir haben noch 3 Minuten knapp, bevor Sie uns dann verlassen, die Frage nach den Perspektiven mit Blick auf den weiteren Aufenthalt der Menschen. Was ist es, was Sie an Unterstützung benötigen, auch mit Blick eben auf das, was wir gerade gehört haben, die spätere Integration?
Ja, also wir haben da vielleicht einmal, was ist die Unterstützung, die Freiwillige konkret brauchen? Das fängt bei relativ banalen Dingen an, wie wirklich physische Räume schaffen. Wenn ich zum Beispiel am Hauptbahnhof jeden Tag über 400 Helfer im Einsatz habe, dann brauche ich auch einen Raum, wo sich Helfer auch mal kurz zurückziehen können, wo sie einfach mal durchschnaufen können, wo sie vielleicht auch mal weinen können, weil wir natürlich auch Dinge sehen, hören und erleben, die nicht immer einfach zu verarbeiten sind. Seit 4 Wochen zum Beispiel bitten wir darum, dass die Freiwilligen am Hauptbahnhof einen Raum bekommen. Das ist bisher nicht möglich. Das erleben wir an ganz vielen Orten. das erklärt sich mir nicht ganz, wieso sowas nicht möglich sein kann, wenn man einerseits die Hilfe möchte, aber andererseits eben nicht mal Mindestangebote dafür auch schaffen möchte. Was wir brauchen für die Ankommenden ist eine schnelle Integration, vor allem der Kinder. Wir haben es gehört, wir haben 30-50% Kinder. Das heißt, wir brauchen wirklich schnell eine Integration in die Schulen. Wir müssen schauen, kriegen wir ukrainisch und russisch sprechende Menschen auch als Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger für den Lehrbetrieb. Wir müssen die Strukturen so weit schaffen, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt auch schnell möglich ist. Denn auch das haben wir 2015 erlebt, die Menschen wollen nicht rumsitzen. Gerade jemand, der alles verloren hat, möchte auch weitermachen, möchte sich selber entwickeln können. Das heißt, hier brauchen wir die Strukturen für Kinder im Bildungsbereich, für Erwachsene im Arbeitsmarktbereich. Und eine sicherlich große Herausforderung, die aber, da bin ich sehr realistisch, lange dauern wird, ist die Wohnraumperspektive. Denn wer jahrelang in Containern und Massenunterkünften wohnt, wird nie richtig ankommen und wird auch nie richtig integriert sein.
Ein wichtiges Stichwort, das wir auch gleich nach den Nachrichten noch aufgreifen werden, wenn wir dann auch mit Thomas Kufen, dem Oberbürgermeister von Essen, sprechen werden. Denn in den Städten herrscht Wohnraumknappheit. Kurz noch mit Blick auf Ihren Tagesplan heute. Wie sieht der noch aus?
Ich werde jetzt ein bisschen selber arbeiten und dann werde ich zum Hauptbahnhof fahren und mir noch an zwei anderen Standorten, wo Notunterkünfte aufgemacht wurden, die Situation anschauen, zu gucken, brauchen wir Freiwillige? Wir haben, das vielleicht noch ein Satz, wir haben, weil wir eben diese riesige Hilfsbereitschaft haben, haben wir von 2015 den sogenannten Volunteer Planner.
Und das schaffen wir leider nicht mehr. Danke Ihnen aber, dass Sie bis hierhin mit dabei waren, Holger Michel. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Agenda und ich habe Sie aufgefordert, uns anzuschreiben, die Adresse agenda@deutschlandfunk.de einzutippen. Das haben einige Hörerinnen und Hörer auch gemacht, unter anderem Sven Detmer, der uns schreibt, er macht sich Sorgen, dass bald eine zunehmende Fremdenfeindlichkeit in Europa entstehen wird. Das Argument wird dann wieder sein, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Seine Idee dazu wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen von mindestens 1.400 Euro. Angerufen hat uns Herr Wrotny, die Ukraine-Flüchtlinge brauchen in Deutschland direkt mehr Unterstützung. Ausländerbehörden brauchen deutlich mehr Mitarbeiter. Ukraine-Flüchtlinge brauchen kein Asyl zu beantragen und können sich frei in Europa bewegen. Das werden wir auch noch aufgreifen. Welche Unterstützungsangebote brauchen Flüchtlinge aus der Ukraine? Das ist unser Thema hier heute in der Agenda. Und Sie können uns weiter anrufen, die 00800 4464 4464 wählen oder uns eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Das hat auch Wolfgang Daub getan. Anmietung bzw. Beschlagnahme leerstehender Hotels ist sein Vorschlag. Wohnungen und Häuser, Anmietung von Campingplätzen, Wohnwagen sowie Wohnmobile sind nötig, um Flüchtlinge einigermaßen würdig und auch seuchengeschützt unterzubringen. Ja, wir leben immer noch in der Pandemie. Das ist sicherlich auch ein Thema, was unter den Geflüchteten erstmal hinten anstand und jetzt aber auch, wenn sie hier ankommen, doch nochmal in den Fokus gerückt werden muss, dann vor Ort in den Kommunen. Vor der Sendung habe ich mit Holger Michel gesprochen, ein Ehrenamtler aus Berlin, der sehr aktiv ist in der Flüchtlingshilfe und die Nachrichten haben uns kurz unterbrochen, aber ich möchte Ihnen die Gelegenheit noch geben. Sie haben den Volunteerplan angesprochen, den Sie aufgebaut haben in Berlin, um diese ganze logistische Leistung auch absolvieren zu können, um die Helfenden zu verteilen. Wie läuft das ab?
Ja, danke, dass ich diesen Satz noch nachholen darf. Genau, das ist, wir hatten den 2015 schon mal, haben ihn jetzt vor 4 Wochen reaktiviert. Das ist wir haben es jetzt bundesweit freigeschaltet, der Volunteer Planner. Ein ganz banales oder einfaches Tool, wo soziale Einrichtungen einen Schichtplan einstellen können, wann sie wo welche Hilfe benötigen. Und Freiwillige können sich dann diese Schichten eintragen. Wir haben jetzt seit 10 Tagen 14.700 Freiwillige, die bundesweit im Einsatz sind, Tendenz steigend. Und wir hoffen, dass auch mehr Einrichtungen davon Gebrauch machen werden. Denn ich glaube, die Hilfe ist noch sehr stark da. Und derzeit haben wir mehr Anfragen, wo kann ich helfen, als konkrete Orte, die wir benennen können.
Das ist also eine Möglichkeit, das zu koordinieren. Ich danke Ihnen sehr. Sie haben uns ja schon geschildert, dass Sie noch einiges vorhaben heute an diesem Tag. Und alles Gute dafür. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, Holger Michel, Kommunikationsberater und Flüchtlingshelfer in Berlin bereits seit 2015. Und wir schauen weiter auf das Thema, was wir uns heute für diese Agenda gewählt haben. Der Aufenthaltstitel ungewiss. Welche Unterstützungsangebote brauchen Flüchtlinge aus der Ukraine? Ja, damit die geflüchteten Menschen auch aus der Ukraine hier ihren Alltag bestreiten können. Beim Bund-Länder-Treffen in der vergangenen Woche gab es ja dazu Beschlüsse, einige haben wir auch schon angesprochen, eine schnellere Registrierung und Verteilung der Geflüchteten, unmittelbare Arbeitsmöglichkeiten und Zugang zu Integrationskursen. Das ist kurz zusammengefasst, was das Treffen ergeben hat. Doch wie soll das umgesetzt werden und wer übernimmt die Kosten? Da soll eine Arbeitsgruppe bis zur nächsten Sitzung einen Lösungsvorschlag erarbeiten. Klar ist dabei, die Hauptlast, die liegt bei den Kommunen und wir haben einen weiteren Gast in unserer Runde. Zugeschaltet ist uns der Oberbürgermeister von Essen, Thomas Kufen, CDU. Guten Morgen, Herr Kufen.
Ja, guten Morgen.
Und wir haben gerade schon gehört, wie die Situation in Berlin ist. Sie sind wegen eines Termins mit dem Zug aus Essen nach Berlin gereist, gerade erst angekommen. Und Ihr Eindruck vom Geschehen am Bahnhof, wie ist der?
Naja, es ist schon sehr eindrucksvoll und dramatisch. Da gibt es nichts zu beschönigen. Das zeigt nur, wir haben akuten Handlungsbedarf, nicht nur was die Situation in Berlin angeht, sondern dieses Thema haben wir in allen großen Städten in Deutschland.
Denn auch nach Essen kommen Menschen, die haben sich in einem Zeitungsartikel dazu geäußert und erklärt, die Lage sei bei ihnen extrem angespannt. Wie zeigt sich das?
Ich kann das in Zahlen belegen. Wir haben, der Krieg ist jetzt gerade mal einen Monat alt, aber schon 3000 Ukrainerinnen und Ukrainer haben den Weg nach Essen gefunden, haben unsere Anlaufstelle aufgesucht. Es sind vor allen Dingen Frauen mit Kindern. Von den 3000 Personen sind 1100 unter 18 Jahren, 600 unter 10 Jahren. Und natürlich stellt uns das vor ganz große Herausforderungen. Denn ich will das nochmal in Relation setzen. Die 3000 in vier Wochen. 2015 kam in einem ganzen Jahr 4300 Flüchtlinge nach Essen. Und da haben wir schon sehr große Probleme, was die Unterbringung angehabt. Das ist natürlich jetzt in dieser kurzen Zeit alles maximal herausfordernd für uns in den Kommunen.
Und ich weiß aus dieser Zeit 2015, da haben Sie uns damals auch geschildert, wie das in Essen abgelaufen ist und auch geschildert, wie Sie selbst auch zu den Menschen gegangen sind. Wie geht es den Menschen? Was sind Ihre Beobachtungen jetzt?
Also in so einer Einrichtung müssen wir vor allen Dingen feststellen, es ist eine sehr ruhige Stimmung. Und abgesehen davon, dass die Kinder sich sehr schnell akklimatisieren, dass sie spielen mit anderen Kindern, das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass Kinder das doch mit einer bestimmten Leichtigkeit auch versuchen zu überspielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn man sich mit den Müttern oder mit den älteren Personen, die ja auch ausreisen dürfen, unterhält, denen in die Augen schaut, dann sieht man schon die Strapazen auf der Flucht und die große Sorge. Und dieser Konflikt ist nochmal ganz anders, weil durch die Verbindung zur Ukraine über WhatsApp, über Telefon, über Twitter, über soziale Medien ist man quasi live dabei im Kriegsgeschehen. Die Leute sind zwar mit den Füßen in Deutschland, aber mit dem Kopf in der Ukraine. Und ihre Männer sind in der Ukraine. Das belastet die Familien sehr. Das belastet auch gerade die Kinder. Und das merkt man schon im Umgang.
00800 446 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie sich beteiligen mögen. Diese Nummer hat gewählt Herr Koch, der uns jetzt aus Rothenburg an der Wumme angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Sie haben Erfahrung mit Flüchtlingen, weil Sie eine Familie aufgenommen haben, ist das richtig?
Ja, es ist keine Familie, es ist quasi, sind Cousinen und die eine ist minderjährig, die ist 15, die andere ist 19 und ja, sind bei uns über die Kinderhilfe Kobel aus Walsrode zu uns gekommen und ja, aktuell leben sie bei uns mit im Haushalt.
Wie lange schon?
Jetzt seit 2 Wochen.
Herr Kufen hat es gerade geschildert, mit den Füßen hier, mit dem Kopf in der Ukraine. Ist das auch Ihre Beobachtung?
Selbstverständlich, selbstverständlich. Die haben jeden Tag Kontakt nach Hause, machen sich natürlich auch Sorgen. Ne, teilweise ist der Vater im Krieg oder der Bruder. Die Schwester kann nicht nach Deutschland, ist 26, weil sie Ärztin ist. Und natürlich sind die mit dem Kopf zu Hause. Und sie möchten natürlich auch nach Hause wieder. Und ja, man kann die aktuelle Situation ja überhaupt nicht überblicken. Ne? Wie lange ist das? Ist das was Dauerhaftes? Der Wunsch ist natürlich absolut da, dass es die Ukraine weiterhin gibt, dass der Krieg ein Ende hat und dass sie nach Hause können.
Wir sprechen heute darüber, was wir hier in Deutschland machen können, um die Menschen, die hierher gekommen sind, auch zu unterstützen. Welche Unterstützungsangebote brauchen die Flüchtlinge aus der Ukraine? Was würden Sie sagen?
Also ein ganz massiver Punkt ist natürlich, die kommen an mit quasi nichts. Ja, also hier ein kleiner Koffer und das war's. Das Wetter ändert sich. Die Grundausstattung ist also nicht vorhanden, an Klamotten alleine schon. Und natürlich sind private Familien natürlich auch in Bedrängnis. Man hat natürlich eine extreme Mehrbelastung dadurch. Das machen die Menschen auch gerne. Man muss natürlich auch Perspektiven für die Zukunft haben. Das heißt, man muss versuchen, für diese Flüchtlinge so schnell wie möglich einen Wohnraum zu generieren, damit sie eventuell dann auch die Sprache lernen, wenn es länger dauert, und arbeiten gehen können. Aber in erster Linie ist es da für eine langfristige Unterkunft aufzukommen und auch Fördergelder beantragen zu können. Und da sehe ich extrem Schwierigkeiten. Na, alleine, die eine hat natürlich ein Konto in der Ukraine. So, was mache ich jetzt? Möchte ich Gelder in die Ukraine aktuell überweisen? Ich glaube nicht. Das heißt, sie braucht ein deutsches Konto. Und um die Asylbewerberleistungen beantragen zu können, brauche ich ein Konto, das ich angeben kann. Und da habe ich Erschreckendes mitbekommen bei den Banken. Na, also die verlangen 6,90 Euro von einem Menschen, der nichts hat. Und
6,90 Euro für die Eröffnung oder dann als laufende Kontoführungsgebühr pro Monat?
Als laufende Kontoführungsgebühren für einen Menschen, der eigentlich nichts hat, der in aktueller Notlage ist. Und Kreissparkasse zum Beispiel wirbt damit, dass sie ja was tun für die Ukraine-Flüchtlinge und Solidarität bekunden. Und dann hatte ich einen Termin am 31. diesen Monats, hätten sie mir angeboten. Also Termine auch erst in naher Zukunft möglich. Das verschleppt natürlich alles. Diesen Antrag kann ich nicht abgeben, bevor ich kein Konto habe. Und dann sollte ich sogar für diesen einen Tag, sollten wir 6,90 Euro zahlen für den 31. Und das finde ich peinlich. Ne? Die Commerzbank hat da jetzt ein extra Konto, das möchte ich auch allen an die Hand geben, für ein Jahr kostenfrei für Flüchtlinge aus der Ukraine. Das finde ich sehr gut.
Und andere Banken werden da hoffentlich Ähnliches, Vergleichbares eben auch anbieten können. Herr Koch, ich danke Ihnen erstmal, dass Sie uns das geschildert haben. Das sind die ganz konkreten Dinge, die jetzt ja wichtig sind, wenn es um Unterstützungsangebote für Geflüchtete geht. Danke Ihnen also dafür. Das werde ich gerne auch nochmal in die Runde geben. Die Frage stellt sich ja, wie kann man solche, das wirkt wie Kleinigkeiten, aber ist natürlich jetzt Existenzgrundlage. Thomas Kufen, Sie sind als Oberbürgermeister der Stadt Essen vermutlich am nächsten da auch dran. Hätten Sie eine Idee, wie man sowas lösen kann? Oder sind Sie schon dran?
Wir lösen das sehr pragmatisch in den Kommunen. Und ich will das nochmal sagen, ohne die große Hilfsbereitschaft in Deutschland, sowohl in den grenznahen Bereichen als auch in der Ukraine zu helfen, mit vielen Hilfstransporten, mit Sachspenden, mit finanzieller Unterstützung, aber eben auch mit einer großen Aufnahmebereitschaft hier bei uns im Land, würden wir die Situation so gar nicht gestemmt kriegen. Wir stoßen aber unsere Grenzen. Auch in Essen ist es so, von den 3.000 Personen, die sich bei uns gemeldet haben, kamen 2.000 schon, die genau wussten, wo sie hinwollen. Sie hatten Adressen von Freunden, von Bekannten, von Familienangehörigen. Das heißt, diese Menschen mussten wir gar nicht unterbringen. Aber keiner weiß doch, wie lange dieser Konflikt in der Ukraine, dieser Krieg, Putins Krieg in der Ukraine wirklich gehen wird. Mit zwei Familien in einer 70 Quadratmeter zusammenzurücken. Das geht vielleicht. Aber wären wir hinterher über 6 Monate, über 8 Monate, dann werden diese Menschen auch sich melden bei uns und sagen, haben wir eine andere Unterbringungsmöglichkeit, die jetzt schon nicht vorhanden sind. Deshalb müssen wir jetzt sehr schnell zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten schaffen. Wir brauchen eine gerechtere Verteilung. Das ist das, was der Bund und die Länder jetzt organisieren müssen. Da reichen die Überschriften nicht aus. Wir müssen eine konkrete, strukturierte Verteilung haben, auch eine gerechtere Verteilung in Deutschland. Die Registrierung muss einfacher werden. Wir haben es gerade gehört, ohne entsprechende Registrierung, kein Kontoauszug, keine Kontoeröffnung, keine Anmietung von Wohnungen. Das ist alles nicht möglich. Das ist eigentlich Aufgabe des Bundes und der Länder. Das machen wir in den Kommunen. Und die Erleichterung, die wir erfahren haben, statt 10 Finger, die wir erfassen müssen, sind jetzt nur noch 4. Dann dauert eine einzelne Registrierung trotzdem für eine Person zwischen 20 Minuten und einer Stunde. Und es kommen jeden Tag 150 Menschen bei uns an. Das ist überhaupt nicht machbar. Obwohl sie einen biometrischen Pass haben, die Leute, müssen wir dieses aufwendige Registrierungsverfahren. Und letzter Punkt, wir haben überhaupt keine ausreichende rechtliche Grundlage, Hilfen zu gewähren. Was wir aktuell tun, mit Lebensmittelgutscheinen, mit Bargeldchecks, die wir ausgeben, mit Telefonkarten, die wir ausgeben. Wir tun so, als wenn wir eine rechtliche Grundlage hätten, aber die Bundesregierung ganz konkret hinkt eigentlich 14 Tage der Situation in den Kommunen hinterher. Deshalb brauchen wir schnell einen Flüchtlingsgipfel, um diese Themen pragmatisch und im Sinne der Menschen aufzuregeln.
Und wir haben einen Bundespolitiker dabei, der zwar nicht in der Regierung selbst sitzt, aber zumindest eine Regierungspartei vertritt. Das ist Lars Castellucci, der Ihnen sicher aufmerksam zugehört hat, SPD-Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages. Sie haben in dieser Sendung ja schon mal den Bund-Länder, die Ministerpräsidentenkonferenz und die Beschlüsse angesprochen. Sicher gab es da Beschlüsse, die auch hilfreich waren. Den Sonderstatus haben wir schon angesprochen, dass es darum auch geht, schneller Sozialleistungen zu erhalten. Man muss sich nicht mehr beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge melden und dort Schutz beantragen, erhält vorübergehenden Schutz mit allen Sozialleistungen und über die Ausländerbehörden.
Die Durchführungsverordnung fehlt nach wie vor.
Ja, Herr Castellucci, ich wollte Sie da nämlich ansprechen, was wir jetzt gehört haben, sowohl von Holger Michel, dem Ehrenamtler aus Berlin, als auch jetzt von Thomas Kufen. Die praktische Arbeit vor Ort und auch von unserem Hörer, ja, wenn wir den Blick auf die Bankkontoeröffnung nochmal wenden, die praktische Durchführung vor Ort, die Organisation der Hilfe, das hat doch noch etliches an Barrieren. Wie können Sie da als Bund jetzt sagen, wir müssen schnell auch reagieren, was wollen Sie tun?
Ja, also zunächst mein Respekt und meine Hochachtung, was da vor Ort geleistet wird. Das haben wir jetzt häufig jetzt in den letzten Minuten auch über Ehrenamtliche gesprochen, aber natürlich trifft es die Hauptamtlichen ganz genauso. Und wir wissen ja, dass jetzt die meisten Kommunen auch nicht so auf Rosen gebettet sind, dass man da überzählige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die man für solche Ausnahmesituationen dann einfach mal einsetzen kann, sondern das landet ja zusätzlich auf dem Schreibtisch. Und das sehen wir. Ich finde, die Forderung nach einem Flüchtlingsgipfel, die ist natürlich etwas, was man mit dem kommt man auch schnell in die Medien und so weiter und das ist irgendwie dann schnell nachvollziehbar. Gleichzeitig, es finden ja permanent Austauschrunden statt. Und jetzt in dieser Situation, wo uns jetzt schon vorgeworfen wird, wir würden der Situation hinterherhinken, jetzt Kapazitäten darauf zu binden, dass wir hier eine große Zusammenkunft in Berlin organisieren und alles von vor Ort abziehen, halte ich für den Moment auch nicht für zielführend. Aber es wird natürlich über die geeigneten Formate und auch den richtigen Zeitpunkt im Moment überlegt, wie das doch verbessert werden kann. Aber der Bundeskanzler spricht in der nächsten Woche auch nochmal mit den kommunalen Spitzenverbänden und alle Fachministerien sind es, die Bildungsministerinnen und Bildungsminister, die Innenministerinnen und Innenminister sind ja Bund-Länder koordiniert, immer im Austausch, sodass da eigentlich keine Fragestellungen, die jetzt noch offen sind, einfach untergehen, sondern das wird aufgenommen und da wird an Lösungen gearbeitet.
Aber viel Zeit ist ja nicht, wie wir auch gerade hören, und es kommen ja täglich mehr Menschen und wenn die Lage in der Ukraine weiter so bleibt, dann werden es noch sehr viel mehr Menschen, die versuchen, Zuflucht zu finden außerhalb ihres zerbombten Landes, muss man ja sagen. Sie haben gesagt, ja, wir sind dran, permanent, wenn wir nochmal auf die Ministerpräsidentenkonferenz blicken, die Entschlüsse gebracht hat, ja, auch Vereinfachungen gebracht hat, was den Aufenthaltsstatus auch angeht. Aber bei der Finanzierung gab es Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern. Da soll jetzt eine Arbeitsgruppe bis 7. April eine Lösung herschaffen. Derweil sind die Kommunen ja dran und leisten schon alles Mögliche. Nochmal mit Blick auf die Zeit. Haben Sie so viel Zeit?
Also das Thema der Finanzierung beschäftigt uns ja spätestens seit 2015 immer wieder und von kommunaler Seite wird immer vorgetragen, bei Ihnen käme das nicht ausreichend an. Die Bundesländer haben das sehr unterschiedlich umgesetzt, was von Bundesseite zur Verfügung gestellt worden ist und meine Position war und meine Position ist, dass bei den Kommunen am Ende keine Kosten hängen bleiben sollen. Ob das jetzt eine Mehrheitsentscheidung am Ende so sein wird, das kann ich Ihnen heute nicht sagen, aber wir wissen ja, was das alles, was wir egal zu welchem Thema entscheiden, am Ende bei den Kommunen, also vor Ort einfach anlandet und die gar nicht ausweichen können. Und sie sind ohnehin sehr stark beansprucht und haben wenig Chancen, ihre Eigenmittel auf anderen Wegen irgendwie kurzfristig auch noch zu erhöhen. Und die Infrastruktur und die Abläufe und auch das soziale Miteinander vor Ort, das kann man nur vor Ort gestalten und deswegen darf da keine zusätzliche Belastung am Ende hängen bleiben. Das ist für diesen Punkt setze ich mich ausdrücklich ein.
Und Thomas Kufen hat es ja auch schon geschildert, wie schwierig es ist, auch ja, Unterkünfte bereitzustellen, die auch möglicherweise dann auf Dauer eben tragen. Wie können die bereitgestellt werden? Essen hat eine Taskforce auch Unterkünfte gebildet, habe ich gelesen. Niklas Harder vom Deutschen Zentrum für Integration und Migration. Da gibt es auch durchaus umstrittene Vorschläge, etwa den des nordrhein-westfälischen Integrationsministers Stamm von der FDP, der gefordert hat, zu prüfen, ob man in den einwohnerärmeren Regionen im Osten möglicherweise großflächigere Einrichtungen bauen kann. Dass er den Osten da hervorgehoben hat, das stieß manchem auf, aber auch überhaupt die Idee großflächigerer Einrichtungen, die der Integration eben nicht dienlich sind. Die Ukrainer, die können sich frei bewegen, haben wir gehört. Was sind Ihre Erkenntnisse? Wo zieht es die Menschen überhaupt hin, die ihre Heimat verlassen müssen?
Aktuell können wir dazu jetzt noch nichts sagen, aber grundsätzlich ist es natürlich nicht so, dass die Menschen es sich so vorstellen, dass sie jetzt auf absehbare Zeit von Transferleistungen leben wollen. Die meisten wollen arbeiten, können arbeiten oder, wir haben es gehört, viele im schulfähigen Alter wollen zur Schule gehen. Das heißt, grundsätzlich wird es die Menschen auch dorthin ziehen, wo es Arbeitsplätze gibt. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die angespannte Lage ein bisschen zu entlasten, indem man jetzt möglichst schnell auch die Grundlage dafür schafft, dass die, die sich selber auf dem Arbeitsmarkt einbringen wollen, die Möglichkeit dazu haben. Dafür braucht es ja auch Verwaltungsabläufe, es braucht eine Arbeitserlaubnis und so weiter. Es müssen wahrscheinlich Qualifikationen anerkannt werden, aber jede Person, die sozusagen sich durch ein Einkommen selber tragen kann, entlastet diese staatlichen Strukturen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das, was wir jetzt sehen, eventuell erst der Anfang ist, dann müssen wir auch ganz schnell in diese Richtung denken. Und ich glaube, da sind jetzt Gedankenspiele in Richtung große Einrichtungen in bevölkerungsarmen Regionen, wo es auch wenig Arbeitsplätze gibt, eher kontraproduktiv. Die können, wenn überhaupt, nur sehr, sehr kurzfristig helfen, aber sind auf keinen Fall eine langfristige Lösung und verschlechtern die Situation langfristig eventuell sogar.
Wenn ich da noch was einflechten darf.
Thomas Kufen, ja.
Ja, also Herr Kaslutsch, Sie haben gerade gesagt, Sie wissen nicht genau, wo die Menschen ankommen. Ich kann Ihnen das sehr genau sagen, wo die Menschen ankommen. Die kommen nämlich in den Städten an, wo sie Netzwerke haben, wo sie Freunde und Bekannte haben. Das kann man ablesen an den Einwohnerdateien, wo Ukrainerinnen und Ukrainer vorher auch schon gelebt haben. Und sie kommen in die Städte an, die bekannt sind. Das ist in Berlin, das ist Leipzig, das ist Dortmund, das ist Essen, das ist Bonn und Berlin. Da landen die Menschen an und müssen untergebracht werden. Insofern geht es mir gar nicht um irgendwelche Überschriften, die wir hier produzieren, sondern wir brauchen Lösungen in den Kommunen. Und ich habe da gar keinen Zweifel dran, dass wir uns am Ende vielleicht auch über das Geld streiten oder auch nicht. Aber das ist ja erst eine Frage, die am Ende steht. Wir brauchen jetzt zum Beispiel ganz konkret eine bessere Verteilung und wir brauchen eine Vereinfachung bei den Vergaben. Und wir müssen uns gemeinsam, und das könnte in einem Gipfel besprochen werden, dass wir uns mal eine Zahl zuschieben, mit wie vielen Flüchtlingen wir denn rechnen. Denn aktuell leben alle Kommunen, doch was die Unterbringung angeht, immer nur von der Hand in den Mund und gucken, wie sie morgen, übermorgen, wenn es so weitergeht, entsprechend Unterbringung gewährleisten. Wenn wir aber insgesamt sagen, wir rechnen in Deutschland mit 1 Million Flüchtlinge oder 1,5, ja, dann biete ich doch ganz anders an. Dann gehe ich doch ganz anders daran als Kommune. Dann habe ich auch die Rückendeckung. Wenn am Ende nicht 1,5 Millionen kommen, dann freue ich mich. Dann ist jetzt vielleicht die Situation in der Ukraine besser geworden, als wir es vorausgesagt haben, aber es ist doch allemal besser, als wenn wir nur auf Sicht fahren bei der Unterbringung. Übrigens auch im Sinne der gemeinsamen Planung. Deshalb müssen wir, ob in einem Gipfel oder nicht, eine bessere strategische Abstimmung zwischen den Kommunen, den Ländern und dem Bund herbeiführen und die Kommunen müssen damit am Tisch, weil wir in der Tat nicht jeden Tag über Probleme reden, sondern sie lösen müssen.
Der Appell von Thomas Kufen, dem Oberbürgermeister von Essen. Wir haben dabei noch gar nicht über Integrations- und Sprachkurse gesprochen, die, wenn wir dann ein bisschen weiter in die nächsten Tage und Wochen schauen, ja sicher auch notwendig werden. Auch da sind die Kommunen wieder gefordert und wir haben einen Hörer aus NRW in der Leitung, der damit Erfahrung gemacht hat. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Was ist Ihr Beitrag?
Ja, guten Tag. Ich selbst bin Dozent in solchen Integrations- und Sprachkursen und zwar fürs BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Man muss wissen, dass das BAMF diese Kurse Weiterbildungsträgern beauftragt, also privaten Weiterbildungsträgern, die das im Auftrag des BAMF durchführen. Und es gibt auch dort berufspraktische Sprachkurse, die also auch auf die Teilnahme am Beruf qualifizieren sollen. Bisher hatten wir hauptsächlich Leute aus den arabischen Ländern Teilnehmende. Und viele dieser Teilnehmer auf A2- und B1-Niveau haben sehr schlechtes Sprachniveau.
Sagen Sie A1, A2, das ist die Einordnung.
Bitte?
A1, A2 ist die Einordnung in das Sprachniveau.
Das ist die Einordnung für das Niveau des Deutschlevels.
Ja. Und das ist der untere Level.
Das ist eher der untere Bereich. Und die meisten bisherigen hatten wirklich ganz schlechte Sprachkenntnisse und konnten berufspraktisch gar nicht fortgebildet werden. Das muss man so sagen. Das ist in der Mehrzahl der Fälle so. So, jetzt hat das BAMF tatsächlich, das ist schon lange beschlossen worden, für jene, das sind alles freiberufliche Dozenten, wir sind alle freiberuflich tätig, eine Zusatzqualifizierung dekretiert, und zwar zwangsweise für die berufspraktischen Kurse. Wer die nicht macht, darf die berufspraktischen Kurse nicht mehr unterrichten. Das sind alles erfahrene Dozenten, die das Jahre gemacht haben und sich wirklich auskennen. Und diese Qualifizierung geht meilenweit in weiten Teilen an der Realität der Kurse vorbei. Das wird auch für die ukrainischen Flüchtlinge gelten, weil die meisten Teilnehmer in dem Bereich A2, B1 überhaupt nicht in der Lage sind, auf berufspraktischem Niveau oder berufsdidaktischen Ebenen überhaupt zu arbeiten. Das geht nicht. Und das BAMF hat diese Zusatzqualifizierung konzipiert, natürlich schon vor dem Ukraine-Krieg. Aber es ist eben doch erstaunlich zu sehen, wie weit einfach da die Expertise der Dozenten, die dafür arbeiten, komplett aus den Augen verloren wurden. Und man muss diese Fortbildung in der Freizeit machen. Und wie gesagt, wenn man sie nicht macht, darf man, obwohl man Jahre Erfahrung in diesen Kursen hat, diese Kurse nicht mehr machen. Das mal so zum bürokratischen Hintergrund von Entscheidungsprozessen, die weit an der Realität, jetzt in diesem Falle von Integrations- oder ich sage jetzt berufspraktischen Kursen, in diesem Falle vorbeigehen.
Ich danke Ihnen, dass Sie uns das geschildert haben. Womöglich können wir das nach den Nachrichten nochmal aufgreifen. Die Uhr tickt, geht auf 11 Uhr zu. Wir werden gleich weitersprechen über die Frage, welche Unterstützungsangebote Flüchtlinge aus der Ukraine brauchen. Sie können uns weiter anrufen, die 00800 4464 4464 wählen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Noch einmal kostenfrei diese Telefonnummer 00800 4464 4464 und wir hören uns dann wieder nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk Agenda.
In der wir weiter über die Lage der aus der Ukraine Geflüchteten sprechen und auch von Ihnen gerne hören möchten, wie Sie die Sache sehen. Was benötigen die Menschen? Welche Unterstützung brauchen sie? Und was führt zur Integration trotz aller Ungewissheiten, was auch die Dauer des Aufenthalts angeht? Wenn Sie sich beteiligen mögen, dann rufen Sie diese kostenfreie Telefonnummer an 00800 4464 4464. Und mit in der Runde sind weiterhin der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages, Professor Dr. Lars Castellucci, SPD, und der Politikwissenschaftler und Co-Leiter der Abteilung Integration am Deutschen Zentrum für Integration und Migration, DESIM in Berlin, Dr. Niklas Harder. Thomas Kufen, den habe ich gar nicht mehr geschafft zu verabschieden, an dieser Stelle aber auch ihm vielen Dank für seine Zeit. Ja, und vor den Nachrichten gab es einen Hörer, der die Bürokratie angesprochen hat. Etwas, was viele unserer Hörerinnen und Hörer auch beschäftigt. Die Frage, müssen wir da nicht sehr viel unbürokratischer auch vorgehen, wenn es um Vergaben geht, wenn es um Gelder geht, wenn es um Sozialhilfen und Leistungen geht. Polen, so wird immer wieder auch genannt, nimmt 2 Millionen locker auf und da klappt es hervorragend, bei uns nicht ganz so gut. Vielleicht Lars Castellucci, der Bürokratieabbau. Wir haben das ja auch schon mal angesprochen in dieser Sendung. Was kann der Bund leisten, was die Länder, was die Kommunen? Da gibt es Absprachen, die eingehalten werden müssen. Müssen wir da den kleineren Dienstweg wählen? Müssen wir da unbürokratischer vorgehen? Auch mit dem Blick auf das, was unser Hörer vor den Nachrichten uns geschildert hat.
Ja, also ich schreibe auch mit. Also die kostenfreien Konten, rechtliche Grundlagen, dass Kommunen Dinge abgeben können, die im Moment wohl nicht vorgesehen sind, oder eben Vereinfachungen bei Vergaben. Ja, über all diese Dinge kann man sprechen. Wir haben bei der letzten Konferenz des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ja auch schon einige Dinge klären können. Also beispielsweise, dass auch bei der im Baurecht eben wieder Vereinfachungen kommen können. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Schutzpflichten. Also wir haben, also können die Menschen jetzt auch nicht irgendwo unterbringen, ohne dass wir schauen, wie das aussieht. Da ist einfach auch eine Schutzverantwortung. Und wir haben die Erfahrung nach 2015 folgende, wo die Menschen die Situation als etwas erlebt haben, wo der Staat nicht vollumfänglich seiner Kontrolle eben nachgekommen ist. Und auch das sollen wir jetzt besser machen. Und deswegen sind diese Registrierungen eben auch nötig, auch dass das dann in den Kommunen nachgezogen wird, sobald die Menschen dort eben ankommen und ihr visumsfreier Aufenthalt ausläuft. Also das wird eine Mischung sein zwischen den Dingen, die nötig sind, damit wir steuern und ordnen können und dass die Dinge auch ordentlich laufen, und Vereinfachungen, die es uns miteinander besser ermöglichen, auch die Herausforderungen gemeinsam zu stemmen.
Und um das vielleicht auch nochmal darzustellen, es gibt nicht nur negative Erfahrungen mit den Behörden. Eine Hörerin hat uns geschrieben, sie haben eine Wohnung in einer Kleinstadt bei Hamburg zur Verfügung gestellt, das heißt an die Stadt vermietet. Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen vom Ordnungsamt läuft ausgezeichnet. Dahinter hat sie zwei Ausrufungszeichen gesetzt. Möglicherweise sind kleinere Städte besser, weil dort die Mieten nicht so hoch, Wohnraum eher zu finden ist. Und in Tornesch, das ist die Kleinstadt bei Hamburg, scheint es gut organisierte Ehrenamtliche zu geben, sodass Menschen gut eingebunden werden können. Also das Zusammenspiel auch zwischen den Ehrenamtlichen und den Behörden klappt dort offensichtlich gut. Und ich erweitere die Runde auch nochmal. Wir werden auch dann auf die Schulsituation ja noch zu sprechen kommen, nämlich mit unter anderem Andreas Lode, der einiges zu berichten hat in der Leitung. Jetzt ist guten Morgen nach Fürstenfeldbruck.
Guten Morgen.
Sie sind nicht nur für die CSU im Stadtrat von Fürstenfeldbruck und Kreistagsmitglied, sondern auch Lehrer an einer Fachober- und Berufsoberschule in Fürstenfeldbruck und aktiv in der Ukraine-Hilfe. Sie haben die Familie eines ukrainischen Freundes aufgenommen, der selbst in der Ukraine geblieben ist. Zunächst, was hören Sie von ihm?
Ja, ich bin entweder persönlich mit ihm in Kontakt oder eben über seine Frau, die wir hier in Fürstenfeldbruck jetzt mit ihren beiden Kindern und dem Vater unterbringen konnten. Und manchmal ist das Herstellen des Kontaktes ein bisschen schwierig. Letzten Freitag zum Beispiel, als ich ein Gespräch aversiert hatte, ging es nicht. Da war wieder Alarm und er musste sich in einen Luftschutzraum begeben. Aber die letzte Meldung von gestern, die war, dass nach der Ausgangssperre es eigentlich einen relativ sicheren Ort aktuell hat und relativ optimistisch geklungen hat. Also das schwankt natürlich auch, und es ist tatsächlich auch wichtig, den Kontakt zu halten zu ihm und ihm auch zu signalisieren, wir denken an dich, wir sind gedanklich bei dir, deine Familie ist in Sicherheit und wir warten letztendlich darauf, dass er auch dazu stoßen kann.
Also ganz wichtig auch die mentale Unterstützung, das Durchhalten eben auch, was diese ja sehr, sehr anstrengende und lebensbedrohliche Situation angeht. In Fürstenfeldbruck gibt es eine traditionelle Verbindung zur Ukraine. Wie drückt sich das jetzt in dieser Kriegssituation aus? Welche Hilfe leisten Sie da?
Ja, diese traditionelle Verbindung, die ist bedingt durch eine historische Person, die Edigna, die selige Edigna, die hier als Volksheilige gilt oder Selige. Das ist die Tochter der Anna von Kiew. Die Anna von Kiew wurde von ihrem Vater Jaroslav dem Weisen nach Paris verheiratet. Der Jaroslav hat damals schon eine gewisse Europapolitik, natürlich wie damals üblich, oftmals mit Heirat, zumindest nicht kriegerisch, aber mit Heirat gemacht. Eine Tochter ist nach Paris verheiratet worden, eine, glaube ich, Richtung in das heutige Belgien und eine eben nach Regensburg. Und die Anna, die in Paris war, hatte eben diese Edigna, die wollte wieder zurück in die Ukraine und ist hier in Fürstenfeldbruck in einem kleinen Weiler verblieben und hat dort als Einsiedlerin in einer Linde gewohnt, die heute noch besteht. Also wir haben hier ein Naturdenkmal, eine tausendjährige Linde. Und dieser Punkt ist tatsächlich für die Ukrainer ein wichtiger Punkt. Da kristallisiert sich auch ein bisschen immer dieser Europabezug heraus. Und bedingt dadurch haben wir auch einen regen Kontakt zur ukrainischen Gemeinde in München. Die nennt sich ukrainisch-griechisch-katholische Gemeinde in München. Und da besteht letztendlich der Kontakt. Und als dieser Angriffskrieg eben begonnen hat, haben wir relativ schnell zur Gemeinde Kontakt aufgenommen und von der Gemeinde auch Listen bekommen, die wiederum mit dem Generalkonsulat in München abgesprochen waren, was denn nun aktuell an Hilfslieferungen notwendig ist. Und so haben wir in Puch gesammelt, in dem Ortsteil von Fürstenfeldbruck, aber auch in Fürstenfeldbruck selber hat sich eine sehr, sehr aktive und rege Bürgerinitiative, kann man eigentlich sagen, organisiert, die inzwischen über mehrere Tonnen Hilfsgüter, medizinische Güter an die Grenze gefahren hat, vornehmlich nach Lublin und dort an die Caritas International übergeben hat.
Das heißt, die Hilfe in die Ukraine, die Hilfslieferungen einerseits, das Aufnehmen von Menschen andererseits, heißt das, dass durch die Verbindung, die Sie haben, auch viele Menschen direkt zu Ihnen nach Fürstenfeldbruck kommen? Wie viele sind da?
Also jetzt vom übers Wochenende sind es natürlich mehr geworden. Am Freitag waren es noch knapp unter 400. Jetzt nähern wir uns dort schon der 1000, die durch das Landratsamt bzw. durch die Regierung, Bezirksregierung untergebracht werden, weil wir in dem ehemaligen Fliegerhorstgelände der Bundeswehr, da haben wir schon seit 2018 eine Ankerdependance, eine Erstaufnahmeeinrichtung. Die wurde jetzt praktisch dahingehend, wie soll man sagen, wurden einige Bewohner dieser Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende wurden verlegt in andere Einrichtungen, sodass man hier eben dem Bedarf gerecht werden kann, sodass wir in Fürstenfeldbruck in Summe uns langsam eben der 1200 nähern. Aber in privaten Haushalten sind ca. 150 Personen untergebracht, in privaten Unterkünften, davon 70 Erwachsene, der Rest sind also ungefähr Hälfte, ein bisschen mehr, 80 Kinder, 70 Erwachsene, sowas in dem Dreh haben wir da.
Sind auch die Schilderungen aus anderen Gegenden, dass etwa 50-50 ist. Haben Sie denn den Eindruck, es geht um längere Aufenthalte? Wie sehen das die Geflüchteten selbst? Wollen sie bleiben?
Gestern waren wir beim Friseur mit dem Sohn meines Freundes und der hat immer gesagt, er lässt sich die Haare erst wieder in der Ukraine schneiden. Also, das hat er auch mit einem gewissen Humor formuliert. Er weiß schon, dass das in der siebten Klasse, dass das jetzt nicht real ist. Aber man merkt schon immer wieder auch, dass sie sich nicht damit abfinden, hier jetzt eine längere Zeit zu verbringen. Also oder zumindest hier in der Region ihre Zukunft aufzubauen. Mhm. Sondern es geht um eine Interimslösung. Ob das jetzt 6 Monate sind, ob das 2 Jahre sind, ob das 4 Jahre sind. Aber die Ukraine als Heimat, die bleibt ganz groß in dicken Lettern über allem stehen.
Niklas Harder, Sie sind Co-Leiter der Abteilung Integration am Deutschen Zentrum für Integration und Migration. Das ist ja etwas, was wir immer wieder hören, dass viele derjenigen, die hierher kommen, auch im Kopf haben, wieder zurückzugehen. Aber je länger dieser Krieg dauert, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass es eben auch gar keine Möglichkeit gibt, so schnell zurückzukommen. Wenn wir aber über Integration auch sprechen, wie wichtig ist es, dass wir auch wissen, wie lange die Menschen bleiben? Weil dann je nachdem müssen wir unterschiedliche Maßnahmen ergreifen.
Ja, ich denke, auf individueller Ebene ist das wirklich eine schwere Zwickmühle zwischen Ankommen und mit dem Kopf in der Ukraine sein. Das haben wir auch schon besprochen. Aber ich denke, wenn wir da jetzt als Gesellschaft drauf gucken oder auch als Politik und Verwaltung, dann können wir uns ja überlegen, wie die unterschiedlichsten Szenarien in der Ukraine weitergehen. Also wir können, das kann sein, dass sich das jetzt noch Jahre hinzieht und dann müssen wir jetzt schon die Möglichkeit zur Integration schaffen. Und wenn, was wir alle hoffen, irgendwie, dass es bald einen Friedensvertrag geben wird, dann denke ich, wird es allerdings auch so sein, dass es so weitergehen wird, dass zumindest die EU sich stark in der Ukraine einbringen wird und dass insofern selbst unter dem Szenario die Kontakte, die jetzt die Menschen in der Ukraine, in Deutschland und in anderen europäischen Ländern knüpfen, nicht umsonst sein werden. Also die Ukrainer werden, ob sie jetzt in der Ukraine sind oder in der EU, stärker mit der EU zusammenwachsen in den nächsten Jahren. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und insofern denke ich nicht, dass wir mit irgendetwas warten sollten.
Darf ich das vielleicht nochmal politisch einordnen?
Las Castellucci, ja. Aber wir haben auch eine Hörerin in der Leitung, wenn es geht, nicht allzu lang.
Ja, also es ist ja vorhin gefragt worden, auch welche Zahlen kommen da auf uns zu? Und jetzt ist die Frage gewesen, wie lange werden die wohl bleiben? Also Fakt ist, niemand weiß das zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir müssen uns auf unterschiedliche Szenarien vorbereiten. Das ist die Aufgabe. Aber politisch, da möchte ich direkt anschließen an unseren Integrationsforscher, der das natürlich wissenschaftlich gut unterlegen kann. Politisch müssen wir die Teilhabechancen von Anfang an für alle Bereiche eröffnen, unabhängig davon, wovon wir ausgehen, wie lange jemand bleibt. Das ist das, was wir über viele Jahrzehnte Integrationsarbeit in Deutschland nun wirklich haben lernen können. Arbeit, Sprache, Bildung, Begegnungen von Anfang an. Da vertun wir uns nichts und das ist auf jeden Fall den Menschen eine Tagesstruktur geben, den Menschen Weiterentwicklungsmöglichkeiten geben. Das ist auf jeden Fall die richtige Antwort und da nicht zurückhalten nach dem Motto, die könnten ja wieder gehen oder die werden bald wieder gehen und die Ressourcen würden dann sozusagen verpuffen. Das ist nicht der Fall, sondern das ist für alle Seiten gut, wenn wir diese Möglichkeiten von Anfang an auch bereitstellen.
Wichtige Stichworte, die Sie da auch geliefert haben, auch gerade wenn es um Schule, Bildung, wenn es diese Alltagsstrukturen auch geht. Gerade die traumatisierten Menschen, denen man möglichst schnell wahrscheinlich auch wieder so etwas wie einen relativen Alltag, soweit das möglich ist, bieten muss. Beate Nunold ist in der Leitung. Sie ruft uns an aus dem ländlichen Raum in der Oberpfalz und hat Erfahrungen, wie es den Menschen geht, die da aus der Ukraine kommen. Sie hat nämlich zwei Geflüchtete aufgenommen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was ist Ihr Beitrag zu unserer Sendung?
Ja, ich hatte es ja schon kurz geschildert. Also jetzt habe ich meinen Roboter getreten. Also wir haben zwei, ein junges Pärchen. Er ist Turkmene, sie ist in Kiew geboren. Und die beiden, die sind natürlich im Kopf, sind sie immer noch in der Ukraine, ständig. Aber auf der anderen Seite versuchen sie sich auch hier zu leben, hier einzubringen. Und es wird, ich hatte es, glaube ich, auch geschildert, es wird eigentlich so von den Behörden unglaublich schwer gemacht. Ne? Also man rennt von Pontius bis Pilatus, man wird wieder weggeschickt, man muss wiederkommen. Und dann, was die Sprachkurse zum Beispiel betrifft, es gibt hier überhaupt gar keine Sprachkurse. Dann hatten wir für die beiden jetzt eine Fremdsprachenlehrerin, eine Ausgebildete, die auch solche Kurse gibt, engagiert. Die nimmt 15 Euro die Stunde, was eigentlich ein Friedenspreis ist. Meine Frage beim Sozialamt, würden Sie das übernehmen? Kommt die Antwort, nein, da müssen Sie sich an die gängigen Institutionen wenden. Die gängigen Institutionen, mit denen hatte ich natürlich gesprochen, die haben aber gar keine Kurse im Angebot. Die überlegen sich jetzt erst, dass sie irgendwann mal welche einrichten möchten. Das dauert alles ewig lange. Ja, und die möchten aber gar nicht von der Wohlfahrt leben. Sie möchten das ja gar nicht. Die möchten arbeiten. Dazu müssten sie aber erstmal so wenigstens so ein bisschen Deutsch sprechen.
Beate Nunold, ich danke Ihnen, dass Sie uns das geschildert haben. Das ist ja auch eine Erfahrung, die andere gemacht haben, die uns angerufen haben, die auch schon hier in der Sendung zu Wort gekommen sind, dass der Wille, in den Arbeitsmarkt sich zu integrieren, da ist, dass die sprachlichen Barrieren unterschiedlich stark sind, dass es jetzt eben auch Bildungsangebote braucht. Und das, was Sie schildern, zeigt ja auch, dass möglicherweise auch die Behörden einfach überrollt worden sind von dieser Entwicklung. Da möchte ich auch nochmal Andreas Rode fragen, der eben auch Stadtrat in Fürstenfeldbruck ist. Ist das auch etwas, was Sie erlebt haben in Fürstenfeldbruck selber, dass da auf einmal was passiert ist, womit Sie nicht gerechnet haben und weswegen möglicherweise auch die Bürokratie jetzt so hinterherhinkt?
Also das kann durchaus sein, dass die Bürokratie die Entwicklungen nicht so beobachtet hat und deswegen tatsächlich mit entsprechenden Reaktionen hinterherhinkt. Was mir nicht ganz verständlich ist, weil wenn man zeitgleich sieht, was ehrenamtlich in kürzester Zeit professionell auf die Beine gestellt wurde, ohne Nachrichtendienste, ohne irgendwelche Botschaften, ohne sonstige Kenntnisse. Deswegen ist es ein Stück weit irritierend, dass unter Umständen die öffentliche Hand hier nicht ganz so darauf vorbereitet ist. Und das beginnt in der Kommune und endet letztendlich im Bundestag. Also da muss man schon die Frage stellen, welches Handwerkszeug ist von oben nach unten durchdekliniert worden, wo sind die Informationen, wie wird verteilt, worauf müssen wir uns einstellen. Ich kann mich den Beiträgen vorher natürlich anschließen, dass die Struktur für die Ankommenden hier wahnsinnig wichtig ist. Das wissen wir auch aus der Psychotraumatologie natürlich ganz besonders, dass für nicht nur für Heranwachsende, sondern auch für Erwachsene es wichtig ist, dass sie in besonderen Situationen, in die sie hineinkommen, dass sie dann Struktur brauchen, um da nicht stehen zu bleiben, um sich weiterzuentwickeln.
Herr Rode, mit Blick auf die Uhr, weil wir können wahrscheinlich noch ewig über all diese Strukturen sprechen und noch zwei weitere Sendungen damit füllen. Aber ein wichtiger Aspekt, der ist noch gar nicht angesprochen worden, nämlich der tatsächlich der Beschulung dessen, was diese Kinder und Jugendlichen jetzt auch brauchen. Sie sind selbst Lehrer in einer Schule und sehen, wie was da gehen kann. Können die Kinder, die bei Ihnen ankommen, direkt schon in die Schulen gehen, beziehungsweise welche Perspektiven können Sie da schaffen?
Also die beiden, die wir jetzt hier in Fürstenburg aufgenommen haben, wo ich persönlichen Kontakt habe, die haben den Vorteil, dass sie in Kiew auf die französische Schule gegangen sind und jetzt in München mehr oder weniger nahtlos die Jahrgangsstufen besuchen können, die sie in Kiew verlassen mussten, wegen diesem internationalen System der französischen Schulen. Die sprechen fantastisch Französisch, sehr gut Englisch, die Ältere sogar noch Spanisch und seit einem halben Jahr Deutsch. Also wir dürfen auf alle Fälle nicht den Fehler machen, dass wir Menschen, die nicht mit deutscher Sprache kommen, dann irgendwie auf untergeordnete Schulsysteme verfrachten, weil sie eben noch nicht Deutsch können. Da würden wir sie um ihre Chancen bringen. Und da würden wir eine weitere Zäsur verursachen, die so überhaupt nicht notwendig wäre. Insofern denke ich, braucht es pragmatische Lösungen. Ich habe Verständnis dafür, dass wir nicht von heute auf morgen ein paralleles ukrainisches Schulsystem bei uns etablieren können. Zumindest wir in Bayern werden es nicht schaffen. Aber dass wir pragmatische Lösungen haben, wo wir die Leute die Schülerinnen und Schüler mitgehen lassen, an den für sie geeigneten, grundsätzlich mal geeigneten Schulsystemen mitgehen lassen, um sie dann eben auch zu einem entsprechenden Abschluss zu führen.
Also da das wird heißt es nicht wohl in Integrationsklassen, sondern direkt in den normal laufenden Klassen?
Wäre eine Überlegung. Integrationsklassen braucht es sicherlich speziell für den Sprachenunterricht, für den Deutschunterricht, aber viele andere Möglichkeiten sollten wir nicht außer Acht lassen, sie eben teilhaben zu lassen. Wenn im schlimmsten Fall ein Jahr dabei verloren geht, ein Schuljahr, dann ist das so, aber irgendwelche zentralen Institutionen zu schaffen, wo man sie dann zumindest, man wird maximal der Schulpflicht gerecht und nicht mehr, davor sollten wir Abstand nehmen. Wir haben hier an der Voss zum Beispiel in Fürstenfeldbruck jetzt zwei Schülerinnen. Die eine war schon im Medizinstudium in der Ukraine und begleitet jetzt ihre Schwester, die mit dem Medizinstudium angefangen hat, die nur des Deutschen nicht so mächtig ist wie ihre ältere Schwester, um sie hier mehr oder weniger einzugliedern. Das sind jetzt Sachen, die sind in den ersten Tagen entstanden. Das wird nichts auf Dauer sein. Aber ich denke, pragmatische Lösungen bräuchten wir.
Die Städte bereiten aber besondere Betreuungssysteme in Kitas und Willkommensklassen in Schulen vor. Niklas Hader, Migrationsforscher, die Generalkonsularin der Ukraine, die Binka, die zweifelt am Nutzen von solchen Klassen. Sie bedeuten einen geringen sozialen Schutz und erzeugen das Gefühl der Minderwertigkeit. Was wäre denn die Alternative? Das, was wir gerade gehört haben von Herrn Rode?
Ja, ich denke ja. Also wir haben leider sehr wenig wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, wie die unterschiedlichen Klassenarten wirklich funktionieren. Aber ich denke, Herr Rode hat recht, die Sprache darf kein Hindernis dafür sein, dass die Kinder ihr Potenzial voll ausleben können. Es hat sich in der Vergangenheit immer mal wieder der Verdacht aufgedrängt, dass in Deutschland Kinder, die jetzt, ich sag mal, in Mathematik oder in anderen Fächern das Potenzial zum Abitur hatten, nur auf andere Schultypen gekommen sind, weil sie mit der Sprache nicht mitgekommen sind. Das darf eigentlich nicht passieren. Und ich glaube, hier muss man parallel denken. Hier müssen Kinder möglichst schnell in den Regelunterricht und dann vielleicht zusätzlich noch Sprachunterricht bekommen. Aber genau. Ich denke auch, wir müssen hier wirklich aufpassen, dass hier kein Potenzial verschenkt wird. Das wäre einfach ein Drama für alle Beteiligten.
Und den Namensfehler Andreas Lode, natürlich nicht Rode, den wollen wir natürlich korrigieren.
Entschuldigen Sie da.
Bitte, bitte.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung, noch 3,5 Minuten. Irene Mitroff hat uns aus Mettlach angerufen. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie?
Ich habe mich bereit erklärt, hier in meiner Wohnung eine geflüchtete Person aufzunehmen. Und jetzt beschäftige ich mich so ein bisschen mit der Bürokratie. Und der Amtsschimmel wird, also ich würde gerne mein Auto zur Verfügung stellen, weil der ÖPNV hier auf dem Plattenland nicht gut ausgebaut ist. Ja, das geht nicht, weil der Führerschein ist ja nicht anerkannt. Man könnte das aber einfach lösen. Es gibt eine Fahrerlaubnisverordnung, da könnte man die Ukraine einfach aufnehmen. Dann heißt es vollmundig, die Flüchtlinge können kostenlos den ÖPNV nutzen. Das ist auch nicht so korrekt, sondern das ist wieder ein riesen Flickenteppich. Das Help-Ukraine-Ticket von der Bahn ist nicht einfach ein Pauschalticket, sondern man muss es am Schalter erwerben. Jetzt gibt es aber hier auf dem Land zwar Bahnhöfe, aber keine Schalter. Dann wird der Impfstatus der Geflüchteten nicht anerkannt, weil die mit Sputnik geimpft werden. Warum kann man nicht einfach sagen, ja gut, dann erkennen wir das an. Sie können sich nicht weiter impfen, weil ich kann ja auf Sputnik nicht BioNTech drauf impfen. Also müsste man Sputnik einfach auch mal beschaffen und die Leute damit weiter impfen wollen und auch machen. Dann, wenn die Menschen sich dann hier bewegen wollen mit ihrer nicht ausreichenden Impfung, dann müssen sie sich testen lassen. Ja, das kostet wieder Geld. Wer soll das bezahlen? Das sind ja keine Deutschen. Warum sagt man nicht, okay, die Ukrainer werden kostenlos getestet? So, jetzt für mich persönlich, ich habe hier eine Mietswohnung. Wie soll ich diese Person hier rechtssicher für mich unterbringen? Also mit Untermietvertrag muss der Vermieter noch genehmigen. Als Gast habe ich nur eine begrenzte Aufnahmezeit. Also man sollte aussetzen, dass es Rechtskonsequenzen für den Mieter hat, wenn man eine geflüchtete Person aufnimmt. Also nicht, dass der Vermieter sagt, ja, hier, das ist länger als 3 Monate, fristlose Kündigung. Diese Sachen sind ja gesetzlich so geregelt, leider. So, ich stelle sowieso fest, es sind hier Millionen Behörden zuständig und ich würde mir vorstellen, dass man grundsätzlich in so eine Art Fallmanager-Prinzip umwechselt und sagt, so, ich habe eine Person und die ist eine zentrale Ansprechperson und da komme ich mit meinen Problemen zusammen mit meiner geflüchteten Person und die löst das dann behördenübergreifend. Also wir haben hier im Saarland eine Ausländerbehörde, die sitzt in Lebach auf dem platten Land, da fährt noch nicht mal ein Zug hin. Ja, da muss man das halbe Saarland fahren, nur um eine ausländerrechtliche Sache klären zu müssen. Denn die wollen einen jemand persönlich sehen. Das ist
Irene Wittrop, ich muss an dieser Stelle kurz unterbrechen. Ja, wir haben noch eine knappe Minute, aber ja, sehr viele Anregungen, die Sie da gegeben haben. Und Lars Castellucci, der SPD-Bundestagsabgeordnete, hat in dieser Sendung ja schon gesagt, dass er auch fleißig mitgeschrieben hat. Ich denke auch, bei dem, was Sie gesagt haben, sind einige Stichworte gefallen. Und danke, dass Sie direkt auch Lösungsansätze mitgeliefert haben. Diese Sendung geht langsam zu Ende. Aufenthaltstitel ungewiss. Welche Unterstützungsangebote brauchen Flüchtlinge aus der Ukraine? Das war das Thema heute in der Agenda und wir werden diese Thematik sicherlich noch im Programm häufig aufgreifen und aufgreifen müssen. Ich bin Petra Ensminger, bedanke mich bei allen Beteiligten, die mitgemacht haben, Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Mittwochnachmittag.